Lieber Alex, ich glaube, jeder von uns hat kleine Laster, für die man sich manchmal schämt oder über die man nicht reden möchte. Ich möchte mit dir drüber reden zum Start.
Okay.
Und ich baue gleich die Brücke. Ich halte ja von Reality-TV ja überhaupt nichts. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nur ein Laster und das hat gerade angefangen. Es ist das Dschungelcamp.
Ah, okay.
Ich stehe dazu. Ich kann von Temptation Island und wie sie alle heißt, ich kann es nicht abhaben, aber das Dschungelcamp, da bleibe ich hängen. Und nicht erst seit Icke Hessler.
Also das geht tatsächlich komplett an mir vorbei. Beziehungsweise es streift mich insofern, als dass ich gerne die Podcasts mit und von Micky Beisenherz höre, der da als, ist er Head Autor? Nein, ich glaube, er ist nicht Head Autor, aber er ist als
Nee,
Autor in
aber einer
Australien
der
dabei
führenden.
seit Menschengedenken, hätte ich jetzt fast gesagt. Von dem her bekomme ich da zumindest ein bisschen was mit, wenn er darüber spricht, aber im Fernsehen, das geht komplett an mir vorbei. Also es mag sein, dass ich Laster habe, mir fällt es spontan.
Ja, jetzt fällt dir spontan keins ein. Jetzt habe ich gerade die
Muss ich
Hose
überlegen,
runterlassen, weißt
ich bin natürlich ansonsten
du?
absolut makellos, aber also Reality TV ist auf jeden Fall kein Laster von mir. Da bin ich einfach, also das ist für mich, das reizt mich, also nicht im positiven Sinne so sehr, dass ich das tunlichst vermeide. Ich weiß, da ist viel Show dabei und nicht jeder ist so dumm, wie er sich da darstellt, aber die meisten wahrscheinlich schon. Und
Wie
deswegen,
gesagt, ich klammer es ein. Es ist bei mir nur das Dschungelcamp. Alles andere, da laufe ich weg
ja,
davor.
also das Dschungelcamp ist auch so, dass
Die Champions League.
die Oper unter den Reality-TV-Formaten, also da muss man sich jetzt nicht dafür schämen, das anzuschauen, da gibt es bestimmt andere, aber nee, geht spurlos an mir vorüber. Bisher, vielleicht tut sich ja irgendwas, was auch meine Aufmerksamkeit erregt,
Vielleicht
aber
reden sie über
ja.
60. Das Wahrscheinlichkeit in diesem Dschungelcamp, glaube ich, ist diesmal sehr gering.
Sehr gering, ja.
Ja. Soll ich dir noch ein bisschen Zeit geben, über Laster nachzudenken? Dann komme ich am Ende dieser Stammtisch-Episode nochmal drauf zurück.
Ich habe gerade wieder ein Laster entwickelt, das ist nämlich Spezi trinken. Das habe ich lange vermieden. Ich probiere mich gerade durch die verschiedenen Spezi-Sorten auf dem Markt. Ich nenne die
Wir
Marke
sind
jetzt nicht,
übrigens
ich
auch
habe
für
es
einen
gerade eh schon.
Spezi-Partner offen, ne?
Und natürlich, jederzeit, jederzeit. Aber nur die ganz Großen, also Paulaner aufwärts. Nee, Schmarrn. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Ich schaue eigentlich schon, dass ich meinen Softdrink-Konsum einschränke irgendwie. Aber am Spezi komme ich gerade nicht vorbei. In der dunklen Jahreszeit, man braucht ja irgendwas, woran man sich festhalten kann oder woran man sich freuen kann über den Tag hinweg. Und wenn ich dann heimkomme, dann denke ich mir, jetzt einen schönen kalten Spezi. Geil.
Mir ging es am heutigen Montag, den 26. Januar 2026, so. Ich bin nach Hause gefahren, dachte mir, heute Abend treffe ich den Alex am Löwenstammtisch.
Wow. Boah. Ah, die
Und wir haben da
Schleimspur
drin was,
ist schon
ja?
zu sehen hinter dir, ja. Nee, aber
Ja.
mir geht's natürlich genauso.
Dann
Freue mich auch
starten wir
immer, mich
rein.
zu sehen, ja. Nee, Schmarrn.
Ja,
Ah,
dann wollen wir doch mal
jetzt.
reinstarten in diese Stammtisch-Episode mit der Nummer 203. Ja, da ist ein bisschen was passiert bei 60. Ich glaube, wir müssen drüber reden. Und deswegen legen wir los.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit Servus und herzlich willkommen zur Folge mit der Nummer 203 mit meinem Lieblingsstammtisch-Spezi sozusagen. Servus Alex, grüß dich.
Servus Flo.
Das süßeste Element an unserem Stammtisch fehlt leider, olympiabedingt. Das muss man so deutlich sagen. Anja, wir beneiden sie ja eigentlich.
Ist die Light-Version. Des Giesinger Bergfests, wenn Anja nicht dabei ist. Vielleicht sogar die Zero-Version, ja.
Aber ja, man muss ja sagen, also wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, jetzt startet langsam die Olympia Crunch Time, Olympia Vorbereitung. Anja ist ja vor Ort dann in Mailand und Cortina. Die Vorbereitungen laufen da auf Hochtouren. Ich merke es ja tatsächlich bei uns in der Redaktion auch.
Ja.
Das ist einfach ein großes Thema. Jetzt stehen die letzten Wettkämpfe vor den Olympischen Winterspielen an. jetzt ist langsam aber sicher in der Hinsicht auch Crunch-Time. Ich meine, ihr wisst es, ich bin auch Eishockey interessiert. Auch da steht jetzt quasi, also wenn ihr das Bergfest hört, stand der letzte DEL-Spieltag an und dann geht es nämlich da auch schon los, schön langsam Richtung Trainingslager in Bozen. Und das ist ja ein Best-on-Best-Turnier. Also von dem her, da habe ich schon auch ein paar emotionale Aktien drin. Hast du eine Sportart, die du vor allem bei Olympischen Winterspielen immer wieder für dich entdeckst? Ich finde, das ist ja so ein, sowohl bei Winterspielen als auch bei Sommerspielen gibt es ja Sportarten, die du in 4 Jahren nicht guckst, aber bei Olympia entwickelst du dann so einen Schub dafür.
Das ist schwierig, weil ich schon sehr viel Wintersport konsumiere. Also ich bin schon so ein Wintersport-Freak. Also über Skialpin, über Biathlon, sogar auch so abseitige Sportarten, die ARD ab und zu mal überträgt. Ich finde Skicross eigentlich schon auch ganz interessant anzuschauen. Was mich nicht packt, sind diese ganzen Eiskanal-Sachen. Viererbob, Skeleton, was auch immer. Das ist mir einfach zu technisch irgendwie, also da ist der Faktor Mensch irgendwie, zumindest für den Zuschauer, nicht so entscheidend wie in anderen Sportarten, das muss man klar so sagen. Ansonsten, was gibt's denn für Sportarten, Wintersportarten, die olympisch sind und die sonst unterm Radar laufen? Curling zum Beispiel, wahrscheinlich, so ein typisches Beispiel. Kommt aber natürlich auch drauf an, was da an Duellen so ansteht, wie die deutsche Beteiligung ist. Short Track, glaube ich, gibt's auch, finde ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ist das noch olympisch?
Ich glaube schon.
Wahrscheinlich schon. Ist auch sowas, was man eigentlich das ganze Jahr nicht sieht, was aber irgendwie schon eine Dynamik hat und eine Spannung irgendwie. Also schaue ich mir dann schon auch gerne an. Das würde ich jetzt wahrscheinlich als erstes sagen. Bei dir?
Tatsächlich auch Skicross über die letzten Jahre so ein bisschen, weil so dieses Mann gegen Mann und Frau gegen Frau auf der Piste racen, tatsächlich, das hat was. Curling war es mal, mittlerweile nicht mehr so. Ich habe mich jetzt auch wieder gefragt, so im Vorfeld, ja, was könnte ich denn packen? Ich mag Skispringen eigentlich sehr, sehr gerne. Ich war auch schon mal am Berg Isel live. Ich habe mich ja zurückerinnert und dann habe ich erst gemerkt, wie alt ich bin. Vor 16 Jahren waren ja die Olympischen Winterspiele in Vancouver. Und das war gerade meine Prime-Zeit-Student. Und dann haben wir tatsächlich damals während Olympia mal so, das war glaube ich ein Freitagabend sogar, wie es halt so ist, man hat sich dann getroffen bei mir zu Hause, man hat sich, nennen wir es mal, vorbereitet auf den Abend und währenddessen lief so ein bisschen Olympia und irgendwie war die Laune dann so, wir haben uns da reingesteigert, ich habe dann irgendwie so eine Deutschlandfahne noch aus dem Schrank geholt und irgendwie sind wir alle voll eingestiegen und dann war der Eisschnelllauf. Und Anni Friesinger. Frag mich nicht. Damals auch mit Anni Friesinger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Alter, sind wir da mitgegangen. Dann war es irgendwie so eine Millimeterentscheidung, dass das deutsche
das
Team
war das da legendäre, gewonnen hat. Das legendäre Halbfinale, wo Anni Friesinger bäuchlings über die Ziellinie gerutscht
ist. Ich glaube sogar, dass es das gewesen ist.
Das war,
und wir sind eskaliert. Und ich dachte mir im Nachgang so, um Gottes Willen, ich war frisch eingezogen in meine erste eigene Bude damals. Ich dachte mir, um Gottes Willen, die Nachbarn. Die Nachbarn. Unter mir hat eine super süße ältere Dame gewohnt. Und ich habe mich echt geschämt. Und das habe ich dann meinen Eltern auch erzählt. Und dann, justament am nächsten Tag, trifft meine Mutter meine Nachbarin. Und was sagt die? Ich glaube, die war 80 oder so. Mei, ich finde das so schön, wenn sich junge Leute für was begeistern können.
Na schön. Ja, wunderbar.
Das ist mir so hängen geblieben.
Sehr schön. Ich bin auch,
wir wollen also aber heute
eine Olympiageschichte habe ich auch immer. Das war so die erste bewusste Erinnerung an Olympische Spiele, Winterspiele 2006 bei mir. Der Jahrhundertwinter, das Schneechaos, die Schneekatastrophe, wie es so schön beschrieben wurde, was sich für mich nicht wie eine Katastrophe angefühlt hat als Bayerweltler, wo 2 Meter Schnee gelegen sind und ich hatte mein Zimmer unterm Dach mit Dachfenster und ich habe zu Weihnachten, also ein paar Wochen davor, den ersten eigenen Fernseher bekommen, so ein dicker Röhrenfernseher auch damals. Und ich bin wirklich 2 Wochen gefühlt oder in der Erinnerung durchgehend auf der Couch gesessen und habe Olympische Spiele geschaut auf diesem kleinen Fernseher und über mir sind die Leute auf dem Dach rumgeklettert und haben das Dach abgeschaufelt, weil so viel Schnee lag. Ich weiß, dass auch damals Michael Greis, 3-facher Olympiasieger im Biathlon geworden, unter anderem, ich weiß gar nicht, was sonst noch so, Skispringen, glaube ich, war auch in der legendäre Entscheidung.
Simon Ammann, glaube ich, damals auch.
Ja, da war das 2002, Salt Lake City, egal. Auch das so eine Erinnerung. Deswegen, ich freue mich extrem auf die Olympischen Spiele, weil es endlich auch mal wieder ein Ort ist, den man zumindest im Ansatz mit Schnee in Verbindung bringt. Gut, Mailand jetzt an sich eher weniger, aber die Orte, die drumherum so als Wettkampfstätten benutzt werden, das fühlt sich wieder nach richtigen Olympischen Spielen an. Das erste Mal eigentlich seit Vancouver tatsächlich. Und das, da freue ich mich sehr drauf, ja.
Wer sich auch drauf freut,
deswegen beneide ich auch Anja. Ja.
Ja. Die wird uns jetzt eine Überleitung in Richtung 60 hinlegen, aber ich glaube, ganz ohne Olympia kommt ihre Nachricht nicht daher. Wir hören rein.
Hallo in die Runde. Leider kann ich auch heute nicht dabei sein, weil die Olympia-Vorbereitung doch irgendwie intensiver ist als gedacht und mit ein paar mehr Orga-Themen zu tun hat. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr wohl gestimmt, was unsere Münchner Löwen zurzeit angeht. Mit dem Tor von Kevin Volland und dem 1:1 gegen den VfL Osnabrück, damit kann ich sehr, sehr, sehr gut leben. Ich finde, auch wenn nicht alles klappt, zeigen sie immer, dass sie eigentlich gewinnen wollen, dass sie Gas geben, dass sie kämpfen, was für mich einfach entscheidend ist in der Situation und in der Lage. Einfach grundsätzlich mag das einfach, wenn es kämpferischer ist. Es muss nicht der schönste Fußball sein. Aber wir haben ja schon oft drüber geredet. 60 macht es aus, dass sie kämpfen. Und genauso wollen wir sie sehen. Wieder einen Punkt geholt, wieder oben dran geblieben. Aber jedoch, finde ich, sollte man eher zu so einer altbekannten Floskel zurückgreifen und nicht ganz nach oben schielen, sondern eher sagen, wir schauen jetzt einfach von Spiel zu Spiel, was noch drin ist, was noch geht. Wir spielen weiterhin so aufopferungsvoll und gehen da voran. Und natürlich wird man auch mal eine Niederlage kassieren. Gut möglich. Dann heißt es Mund abputzen und dann wieder weitermachen. Ja, am Ende kackt die Ente, sagt man ja so schön. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Dafür, dass jeder eigentlich diese Saison eh schon mal wieder zeitlich abgeschrieben hatte, ist es doch eigentlich ganz akzeptabel. Und eigentlich schwimmen wir jetzt da so im Mittelfeld bis vorne mit. Natürlich nach hinten ist es auch noch alles. Da bist du auch schnell wieder drin, wenn du dann mal 2, 3, 4 Spiele in der Reihe verkackst. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Die Mannschaft scheint sich wirklich sehr, sehr gut gefunden zu haben. Hat Bock, auch in allen Aussagen, die da getätigt werden von den Spielern und Co. Auch jetzt mal wieder von Kevin Volland. Ja, freut einen einfach. Und freut einen auch, was da unter Markus Kautschinski zusammengewachsen ist. Ja, macht einen guten Eindruck. Und einem muss man ja auch noch gratulieren. Der hat ja mal wieder gezeigt, er kann noch in die Top 3 fahren. Lino Strasser, der unser Löwen-Slalom-Fahrer am Ganslernhang. Sein Hang hat er ja vor 2 Jahren schon gewonnen. Da war ich live dabei. Kann man ihm nur gönnen, dass es jetzt nach der Materialumstellung und Co. kurz vor Olympia so läuft, ist doch umso schöner. Und wer weiß, vielleicht hat 60 München bald auch eine Olympiamedaille. Ich würde es mir wünschen. Und ich wäre live dabei. Schöne Grüße noch.
War da ein bisschen Schadenfreude dabei, dass wir beide nicht dabei sein können?
Ja, so ein bisschen hat es uns das schon unter die Nase gerieben, ja, muss man so sagen. Aber ich würde es auch in Abwesenheit nehmen, diese Medaille.
Absolut, es sei Anja ja vergönnt. Weil das ist ja dann zwar ist es ein schönes Erlebnis, aber es ist natürlich auch mit Stress verbunden, natürlich vor Ort. Das darf man natürlich in der Hinsicht nicht außen vor lassen. Ja, Gratulation an Lino Strasser, Rang 3 in Kitzbühel. Das ist schon jetzt auch nochmal kurz vor Olympia nochmal ein Ausrufezeichen. Die Saison war ja bisher nicht so einfach für ihn, aber zum richtigen Zeitpunkt, das musst du erstmal hinkriegen. Jetzt unter der Woche ist ja auch noch der Nachtslalom in Schladming. Auch den hat er schon mal gewonnen, genauso wie Kitzbühel, wenn du das da bestätigen kann. Schauen wir mal. In Kitzbühel auch dabei, Löwenpräsident Gernot Mang. Ja. Und ich glaube, da werden wir alle ein Auge drauf haben auf die Slalom-Wettbewerbe. Und
auf jeden Fall, ja.
Würde 60 definitiv auch gut stehen. So, wie kommen wir jetzt vom Ganslernhang in Kitzbühel nach Osnabrück?
Am Ganslernhang haben viele eingefädelt, nicht eingefädelt haben die Löwen in Osnabrück, sind nicht zu Sturz gekommen, trotz frühem Rückstand. Keine Ahnung. kalten Hose.
Nee, glaube ich, können wir so aber, stehen lassen.
Ja.
Wieder ein 1-1. Wieder ja. gegen einen direkten Kontrahenten. Wieder nach einem Rückstand und wieder dezimiert. Wenn auch einen Tick weniger als beim Spiel gegen RWE. Wie ist deine Gemütslage?
Indifferent, wie schon nach dem Spiel gegen Essen, muss ich klar sagen, weil es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Grundsätzlich, ich kann damit leben, mit diesen beiden Remis. Es ist aber jetzt so, diese Remis können sehr viel wert sein. Du musst sie aber im Nachhinein jetzt mit Wert aufladen, indem du vor allem die nächsten beiden Spiele gewinnst. Dann sagst du, okay, du hast in den ersten 4 Spielen 8 Punkte geholt, hast 2 direkte Konkurrenten irgendwie in Schach gehalten, hast gute Leistungen, vor allem seriöse, wache Leistungen gezeigt, du hast defensiv sehr stabil agiert und dann dreht sich plötzlich der Wind wieder. Momentan ist es so, naja, man weiß nicht so ganz, was ist es wert. Die anderen alle gewonnen, fast alle gewonnen, die da vorne drin stehen, das macht es natürlich nicht besser. Aber insgesamt, glaube ich, kann man schon mehr Positives mitnehmen als Negatives.
Ich habe letzte Woche gesagt, es ist ein 1-1 Sieg gewesen gegen Essen. Dabei bleibe ich auch. In diesem Fall ist es wirklich ein 1-1 wie 1-1, glaube ich, leistungsgerecht. Ja. Vielleicht auf einen Tick auf der glücklicheren Seite, weil auch in Osnabrück hättest du mit ein bisschen Glück zwar auch noch was mitnehmen können, aber ich sage einmal, gegen Essen war es ein bisschen verdienter. Insgesamt. Ich halte es trotzdem für leistungsgerecht, ein Remis an der Bremer Brücke, das ist definitiv mitzunehmen. Ich bin aber auch dabei zu sagen, du wirst die Wertigkeit dieser beiden Remis jetzt zum Jahresanfang, vor denen ich großen Respekt habe, ob der Gesamtsituation, aber deren Wertigkeit wird sich in den nächsten 3 Spielen entscheiden. Richtig. Weil die nächsten 3 Gegner heißen Aachen, Stuttgart 2 und Havelse.
Ach, habe es ja auch noch. Ich hatte Rostock im Kopf als drittes Spiel. Ja, natürlich.
Dann das ist dann das vierte Spiel. Rostock ja. kommt dann nach Giesing. Aber ich sag mal, in den nächsten 3 Spielen entscheidet sich die Wertigkeit dieser 2 Remis. Und grundsätzlich, glaube ich, muss man nochmal festhalten, mir gefällt der Auftritt. Mir gefällt dieser Zusammenhalt. Mir gefällt dieses Nicht-Lamentieren. Also jeder weiß, wie viele Spieler da ausfallen. Es wäre jetzt so leicht, einfach zu sagen, wir können jetzt nicht mehr, weil und wir könnten doch so viel mehr, wenn doch wir den hätten und wenn wir den hätten. Aber man könnte ja ins Jammern verfallen. Mir gefällt es sehr gut, dass dieses Jammern nicht eintritt. Und ich glaube, dass es viele verstehen würden. Aber es ist halt nicht der Fall, sondern man arbeitet mit dem, was man hat. Und an vorderster Linie ist da nochmal Markus Kauzinski auch zu nennen. Es geht momentan nicht um schönen Fußball. Anja hat es angesprochen. Das kann jetzt auch nicht sein, es geht um Kampf und Einsatz. Und wenn dann was Gutes rauskommt oder wenn es mal nicht reicht, ja, dann weiß man es. Aber dann macht auch niemand einen Vorwurf. Dieses Wie gefällt mir.
Es geht um die Überzeugung auch auf dem Platz und in der Mannschaft. Und die ist voll da. Die ist fast in jeder Aktion zu spüren, auch wenn mal was schief geht. Ich meine, offensiv war das jetzt auch wieder nicht das Gelbe vom Ei. Aber es war, ich glaube, Kevin Volland hat es nach dem Spiel gesagt, ein klassisches Drittligaspiel. Und das haben sie mit allem, was sie haben, angenommen. Alle, die da auf dem Platz standen. Defensiv sehr seriös und auch das natürlich ein Qualitätsmerkmal im Vergleich zu Phasen in der Hinrunde. Du fällst nach Rückstand nicht auseinander, sondern du bleibst bei dir, machst den Ausgleich. Hast dann, ich finde aus meiner Sicht, in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen. Klar, Osnabrück war am Drücker dann zum Schluss raus, aber die klareren Aktionen zum Tor hatte 60, wenn sie auch wenige waren. Aber ich finde schon, dass man da Auswärtsspiel an der Bremer Brücke, eines der schwersten wahrscheinlich der Saison, dass man da schon sehr viel Positives mitnehmen kann, auch für die nächsten Wochen. Und das kann sich natürlich jetzt auch zu einem Momentum drehen, dass du sagst, naja, wir haben jetzt so dezimiert 2 Punkte geholt, wir sind ungeschlagen geblieben gegen 2 direkte Konkurrenten, haben da auf Augenhöhe agiert. Wenn jetzt noch die dazukommen, die gefehlt haben, ja dann, also dann sind wir ja, dann sind wir noch stärker, als wir es jetzt schon sind. Also das kann schon so einen Push auch im Kopf nochmal geben, dass du diese 2 schwierigen Spiele überstanden hast und ja, jetzt eigentlich nach und nach die Spieler wieder zurückkommen und du eigentlich, ja, auf dem Papier leichtere Gegner vor der Brust hast und dann tatsächlich diesen Flow richtig aufbauen kannst.
Wir haben bei der AZ die Überschrift gemacht, unbesiegt sieglos. Das trifft es, finde ich, eigentlich ganz gut. Weil du bist nicht zu schlagen gerade. aber es reicht halt zum Sieg noch nicht.
Das hat ja auch Christian Straßburger bei Magenta Sport sehr passend gesagt. Wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du es nicht verlieren.
Ja.
So. Und genau das, so hat 60 agiert und auch zum Schluss raus, man hat dann schon, also es war dann schon sehr viel Zeitspieler, also man hat dann schon gemerkt, naja, wir nehmen diesen Punkt jetzt einfach mit. Da geht nicht mehr und wir spielen jetzt auf Unentschieden. Und es ist dann auch, das ist im ersten Moment, sagst du, naja gut, vielleicht wäre mehr drin gewesen. Naja, aber es wäre auch weniger drin gewesen. Also solche Spiele hast du auch schon oft verloren. Und das ist dann seriös und wer weiß, irgendwann, diese Punkte können irgendwann noch sehr viel wert sein. Man sieht es halt jetzt noch nicht.
Ja. Ich sehe es auch, ich bin weiter weg davon, jetzt unzufrieden zu sein.
Ja.
Dafür ist die Situation so speziell und da wird es auch noch einfach zu lange dauern, bis die Ersten zurückkommen. Es hat ja jetzt auch geheißen, gegen Aachen könnten die Ersten zurückkommen. Da ist namentlich ist vor allem Maxi Wolfram genannt worden. Gab es jetzt auch Gerüchte, ob er vielleicht den Verein doch verlässt. Stand jetzt sieht es nicht danach aus. Maxi Wolfram kann nochmal ein Faktor werden. Das hat er schon bewiesen mit seinen technischen Fertigkeiten. Die Frage ist, findet er einen Platz in dieser Mannschaft?
Ja.
Auf der Position, die er gerne spielen würde. Und das sehe ich halt eher, sehe ich tatsächlich kritisch, aber dass er grundsätzlich mit seinem Können eine Alternative sein kann, steht außer Frage und es würde ja auf alle Fälle schon mal mehr Sicherheit auch wieder im Spieltagskader geben.
Ja. Flo Niederlechner ist auch ins Training eingestiegen, da muss man schauen. Könnte auch eine Option werden, möglicherweise. Schauen wir mal.
Wenn wir jetzt aber nochmal den Blick nach Osnabrück werfen, eigentlich war es doch klar, dass Kevin Volland da seine Torflaute beendet, oder?
Das ist so ein mittlerweile fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass Volland gegen Osnabrück trifft. Schon gut, ja.
Aber tut ihm auch gut, spricht für ihn, ich weiß, und da kann man natürlich sagen, ob es ein bisschen eine taktische Aussage ist, er wurde natürlich darauf angesprochen, tut gut, wenn endlich der Knotenplatz, ach so, stimmt ja, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber die Reaktion war sehr authentisch.
Also ja,
ich fand es schon, also Doch, also ich glaube, dass er das schon, ja, klar ist er Vollprofi, aber so wie er da reagiert hat auf die Frage, das habe ich ihm schon abgekauft, ja, dass er das gar nicht so am Schirm hatte mehr.
Es ist sein erster Treffer seit dem Tor gegen den TSV Havelse in der Hinrunde, also der übernächste Löwengegner. Wen wir auch beziehungsweise vielleicht nochmal, um nochmal vielleicht auf Kevin Voller nochmal ganz kurz zu bleiben, bevor wir einen weiterspringen, für mich trotzdem, also ich bleib dabei, eigentlich einer der Aufsteiger der Saison, der ist durch dieses Tal gegangen, der, wie sagt man so schön, Dreck gefressen, voll in der neuen Rolle aufgegangen, ist auch ein Kämpfer vor dem Herrn, an dem können sich auch Jüngere hochziehen, finde ich, das ist einer, der zieht's durch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in Anführungszeichen nur an der verletzten Misere liegt, weil wir haben ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, es reicht oftmals nicht für 90 Minuten.
Ja.
Momentan habe ich aber den Eindruck, es reicht für 90 Minuten, vielleicht auch, weil es reichen muss. Aber ich weiß nicht, aber irgendwie macht mir Kevin Volland auch nochmal den etwas fitteren Eindruck. Vielleicht hat er diese Winterpause nochmal neu genutzt. Vielleicht hat dieses Trainingslager in Belek auch nochmal mehr gefruchtet. Vielleicht hat er auch nochmal ein bisschen an der Regeneration gearbeitet. Also quasi nochmal ein bisschen mehr auch unter der Woche Kräfte einteilen, damit es am Wochenende für mehr reicht. Weil ich finde, man hat in der Hinrunde manchmal gesehen, okay, ab jetzt ist die Batterie auf Sparbetrieb oder sie ist halt fast leer, du musst ihn jetzt rausnehmen. Den Eindruck habe ich jetzt nicht mehr zwangsweise aus den letzten beiden Spielen. Nochmal, ich glaube, es muss auch momentan funktionieren.
Aber es funktioniert halt auch.
Aber es funktioniert.
Da bekommt die Aussage nach dem Trainingslager, als er gesagt hat, er hatte noch nie so schwere Beine in seiner Profikarriere oder selten so schwere Beine. Das bekommt dann natürlich eine andere Bedeutung, weil das zeigt, es lohnt sich auch über Grenzen zu gehen, weil nur so verschiebst du deine Grenzen. Und offenbar ist man im Trainingslager über Grenzen gegangen mit den negativen Effekten, die es möglicherweise auch gab. Aber bei Kevin Volland merkst du echt, dass er einen Sprung gemacht hat in seiner Fitness und das sich auch auf sein Spiel auswirkt, weil er muss in der dritten Liga im Zweifel sogar mehr investieren, als er vielleicht in den Top-Ligen investiert hat. Weil er einfach dieses körperliche Spiel viel mehr annehmen muss. Und das kann er immer besser. Und er wird auch, ich finde schon, jetzt immer mehr zu diesem Unterschiedsspieler, der er auch sein kann. Es sind zwar immer nur einzelne Aktionen, aber ich denke zum Beispiel an den Pass, den er da auf David Philipp spielt, Mitte der zweiten Halbzeit
Zucker.
Irgendwann.
Zucker.
Genau in die Gasse. Also das sind natürlich so Bälle, die spielt fast keiner in dieser Liga. Und die spielst halt auch nur, wenn du voll auf der Höhe bist, sowohl körperlich als auch geistig. Und das kann am Ende halt den Unterschied machen, weil das Tor ist fast schon Formsache, muss man sagen. Da kommt er so frei zum Schuss, da wäre es fast schwerer gewesen, den nicht zu machen.
Aber ja, es sind einfach aber Wumms dahinter, der Keeper war ja dran, aber der war auch einfach hart geschossen.
Ja, kann man halten. Also ich bin da schon eher auf der Seite, an dem guten Tag hält er den. Trotzdem, Tor ist Tor. Und Volland wird finde ich, schon jetzt immer besser und macht Hoffnung, dass er jetzt dem Spiel wirklich den Stempel aufdrücken kann, auch in Form von Toren und Scorerpunkten. Das ist schon eine sehr gute Entwicklung, ja. Und muss man ihm hoch anrechnen, dass er das auch so annimmt, weil er jetzt wirklich auch in der Hinrunde oft gemerkt hat, dass er an Grenzen kommt, aber dann in dem Alter hört sich jetzt blöd an, aber er hat ein bisschen was mitgemacht schon in seiner Fußballerkarriere, jetzt einmal zu sagen, okay, ich verschiebe meine Grenze nochmal und gehe diesen Schritt mehr. Das ist schon, ja, stark.
Da vielleicht nochmal der Querverweis, er war ja im ARD-Podcast bzw. BR-Podcast bei Felix Neureuther, Pizza und Pommes, glaube ich, heißt das Format, kann ich mir schwer merken, ist sehr, sehr launig, wie Kevin Volland da gesprochen hat, aber ich kaufe es ihm halt auch so ab, dass er grundsätzlich das genießt, also so dieses, er hat auch nochmal betont, wieder ein bisschen familiärer, ein bisschen weniger nachtragen. Er hat erzählt, wie er überrascht worden ist, dass im Bus auf dem Weg zum Testspiel alle ihre Brotzeitdosen rausholen und quasi ihr Pre-Match-Meal quasi selber dabei haben. Und er und Flo Niederlechner haben sie, ach so, stimmt, hier gibt's ja keine Verpflegung vorm Spiel, die gestellt wird vom Club. aber ich glaube ihm das, dass er da genau darauf jetzt Bock hat. Mhm. Und eben Spiele wie an der Bremer Brücke. Es ist anders. Es ist rauer. Hast du den Platz gesehen? Auch der Platz ist rauer.
Es hat mit Platz wenig zu tun gehabt. Also war mehr Loch als Platz.
Ja, aber das nötigt mir schon Respekt ab. Wen wir auch nochmal kurz thematisieren sollten, ist Max Reinthaler. Ja, Heiligsblechle. Ich glaube, du Wahnsinn, hast es bei uns in der Instagram-Story gesagt, Steuerung V, Kicker
Steuerung Elf. Steuerung V, einfach immer wieder Woche für Woche, Kicker 11 des Spieltags und das völlig zu Recht. Also was der da abliefert, wir wiederholen uns da, aber unglaublich tatsächlich. Also der strahlt da eine Ruhe aus, der hat eine Übersicht. Gibt's nichts auszusetzen. Das ist seit Wochen ist das wahrscheinlich der beste Innenverteidiger dieser Liga und auch der unwahrscheinlichste. Also wenn man wenn wir irgendwann im Oktober oder im September drüber gesprochen hätten, dann hätte man gesagt, naja, Max Reinthaler, da werden wir im Winter vielleicht drüber sprechen, dass der den Verein verlässt, dass er vielleicht sich innerhalb der dritten Liga nochmal verändert oder so, weil er halt seine Spielzeit nicht bekommt. Ja, und plötzlich musst du fast sagen, naja, wo tust du eigentlich erst bei Verlat hin, wenn der wieder fit ist? Also es gibt keinen
Aussage,
Grund,
die total gacker klingt.
Ja, es gibt keinen Grund, Max Reinthaler rauszuholen. Es gibt auch keinen Grund, Schifferl oder Food irgendwie auf die Bank zu setzen momentan. Es gibt auch keine Alternative darüber hinaus. Aber es ist, also diese Innenverteidigung hat sich echt entwickelt. Das ist für mich eigentlich der positivste Aspekt der letzten Wochen. Auch Simon Food, der am Anfang ja wirklich Böcke drin hatte. Aber auch der mittlerweile hochseriös, völlig stabil. Rafael Schifferl sowieso kratzt da auch mal einen Ball von der Linie und so. Also das ist schon echt diese Dreierkombination, das hätte ich so nicht erwartet, dass das so gut funktioniert.
Es gibt ja diesen Satz nochmal, unter Druck entstehen Diamanten. Den haben wir angewendet mit Blick auf die Youngster, die jetzt mal aushelfen müssen. Mhm. Andererseits kann es aber auch sein, du stehst jetzt unter Druck, weil du komplett als Team gerade so dezimiert bist, du rückst enger zusammen.
Ja.
Ich glaube schon, dass das, was mit dieser Mannschaft nochmal zusätzlich gemacht hat und dass das einfach, ich erkenne da ein Wir-Gefühl. Vielleicht das Größte in den letzten 3-4 Jahren, was man bei 60 gesehen hat und wer weiß, wenn du das jetzt einigermaßen gut überstehst, also du bist ja auf dem besten Wege dahin, gesetzt den Falle, du holst jetzt aus den nächsten 3 Spielen, wie gesagt, vorsichtig, die nächsten 3 Spiele gegen Aachen, Stuttgart 2, Havelse, lass da 7 Punkte rüberwachsen. Dann sagst du aber, Alter, jetzt haben wir's, jetzt haben wir dieses Tal geschritten, jetzt bekommen wir quasi noch unsere Spieler langsam zurück. Auch die werden sich erstmal reinkämpfen müssen, weil sollte sich das jetzt so festigen, musste einfach so austauschen, machst du nicht. Und wir haben uns, glaube ich, haben sie schon mal angesprochen, nur weil jemand rekonvaleszent ist und wieder zur Verfügung steht, wird der nicht sofort wieder den Impact haben, den er davor hatte.
Ja.
Also das wird ein fließender Übergang sein. Aber du kannst aus der Situation, wie sie jetzt ist, immense Kraft schöpfen. Wenn du jetzt nämlich 2x 3-0 verloren hättest, dann ist die Saison im Arsch und die Stimmung ist im Arsch. Und dann da nochmal irgendwie so einen Twist hinzukriegen, würde ich für schwer erachten. Aber du bist jetzt stabil durchgekommen. Du hast aber auch nicht 6 Punkte geholt, dass du sagst, wir sind ja quasi unschlagbar, selbst mit einer Rumpftruppe. Ich finde eigentlich das Fahrwasser so schlecht jetzt nicht. Aber nochmal, ich wiederhole mich, in den nächsten 3 Spielen wird sich zeigen, was ist dieser Start wert? Und Markus Kocinski hat dazu ja 1-2 Sätze in Osnabrück auch gesagt. Ich habe mal ein, zwei kurz da rausgeschrieben. Er ist zufrieden, wie sie das momentan so hinkriegen unter den Gegebenheiten. Auf Dauer werden wir uns steigern müssen, das betont er auch. Aber für den Moment müssen wir damit leben. Und sein Überschrift war letztendlich, ja, das geht so in Ordnung. Und genauso würde ich es auch einordnen. Nicht drüber, nicht drunter. Das ist, wir müssen das jetzt nehmen, was geht.
Ja.
Und du musst mit ihm arbeiten, was du hast. Und nochmal, ich finde es sehr, sehr gut, dass dieses Lamentieren bei 60 nicht Einzug gehalten hat. Also auf jeder Ebene gefühlt.
Da ist natürlich der Trainer der Erste, der dieses Lamentieren anwenden könnte. Aber da ist Markus Kocinski einfach nicht der Typ dafür, weil er da zu sehr Pragmatiker ist, als dass er da irgendwie sich vor ihm Mikro hinstellen würde und sagen würde, ja gut, habt's mal geschaut, wer bei uns fehlt. So, das wirst du von ihm nicht hören, weil er ist ein Ruhrpottler, der das, glaube ich, rein vom Naturell einfach auch nicht kennt, zu lamentieren oder zu jammern, sondern der nimmt das natürlich wahr, was da drumherum so an Verletzten nicht dabei ist, aber sagt, okay, ja, was machen wir jetzt draus? Und das ist halt vom Mindset her natürlich auch entscheidend, dass du als Trainer so vorausgehst und das aber auch ausstrahlst, nicht nur sagst, sondern auch vom Typ her ausstrahlst. Okay, wir arbeiten mit dem, was wir haben und da machen wir das Beste draus. Und auch, ich finde auch seinen Umgang mit den Spielern wirklich auch in dieser Situation sehr gut. Man hat es jetzt auch so ein bisschen im Anschnitt nach dem Abpfiff gesehen in Osnabrück, hat viele Spieler dann persönlich zu sich genommen, hat ihnen ein paar Worte gesagt und so. Das sind aber auch so kleine Dinge, die da sehr, sehr entscheidend sein können in der Mannschaftsführung.
Absolut. Und wir sagen immer, er ist so der Malocher-Trainer aus dem Pott. Er hat aber auch, finde ich, doch schon auch so ein bisschen ein feines Gespür für Lockerheit und auch Humor. Gab er diese Szene jetzt auch bei der Pressekonferenz in Osnabrück, als das Statement von Timo Schulz war, das 1-1 ist leistungsgerecht, fühlt sich für mich aber nicht so toll an, aber dafür muss ich jetzt nicht 7-8 Stunden nach Hause fahren. Von daher nehme ich das so mit. Markus Kocinski ganz trocken, ihr auch nicht, wir fliegen. Das hat erstmal für Lacher gesorgt. Dann meinte der VfL-Coach noch, ja na gut, das ist dann ein weiterer Unterschied zwischen Osnabrück und 1860. Und Markus Kocinski legt einfach noch einen drauf. Natürlich, wir schwimmen im Geld. Das ist, auch das tut dem Ganzen gut. Also der hat, so, das zeigt auch so ein bisschen ein feines Gefühl für Humor an der richtigen Stelle. Mhm. Also alles in allem, glaube ich, können wir da momentan trotz aller Widrigkeiten durchaus auch nicht unzufrieden sein. Und deswegen ruhig Blut, Löwenkosmos, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle gucken. Ja, es sind jetzt 6 Punkte Rückstand auf Rang 3. 60 profitiert natürlich von der Niederlage des SCFL bei WN Wiesbaden. Wir haben schon wieder einen neuen Tabellenführer, Duisburg jetzt vor Cottbus und Verl. Aber es bleibt eng da vorne. Und vielleicht schauen wir gleich mal auf den nächsten Spieltag, bevor wir aufs Rüberklurt mit 60 gehen. Wir haben am kommenden Wochenende die Duelle am Freitag Havelse gegen Aue. Und dann wird es am Samstag so uninteressant, nämlich nicht. Saarbrücken spielt gegen Osnabrück, Köln gegen Waldhof Mannheim, Energie Cottbus empfängt die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim, Rostock zu Hause gegen Ingolstadt, 60 gegen Aachen, Dann haben wir ein bayerisches Duell am späten Samstagnachmittag mit Schweinfurt gegen Regensburg und am Sonntag dann die Spiele Ulm gegen Duisburg, Verl gegen Stuttgart 2 und Essen gegen Wien Wiesbaden. Das ist vielleicht nicht nur, das sind jetzt nicht so viele direkte Duelle,
ja,
aber die Arten der Duelle sind durchaus Stolpersteine für den einen oder anderen. Gehört 60 jetzt gegen Aachen schon auch dazu, wenn wir ja, gleich klar drauf kommen. Aber ich sage mal, nur um jetzt ein, zwei Beispiele zu nennen, Osnabrück in Saarbrücken. Unangenehm, weil Saarbrücken muss quasi von Woche zu Woche mehr. Essen zu Hause gegen Wien Wiesbaden, wir wissen, wie Wien Wiesbaden ist. Verl gegen die Zweitvertretung zu Hause, ja, auch so ein Ding. Duisburg in Ulm, die haben auch jetzt endlich wieder gepunktet.
Blut geleckt, ja.
Also von dem her würde ich da jetzt schon sagen, holt 60 dann einen Dreier. Es ist nicht auszuschließen, dass da vorne gestolpert wird. Und zwar vielleicht mehr, als man denkt.
Grundsätzlich kann man sagen, die Saison ist noch lange nicht vorbei. Diese Duelle wird es an jedem Spieltag geben. Und diese Ausrutscher wird es auch an jedem Spieltag geben. Wichtig ist nur, dass du selbst die Ausrutscher minimierst und dass du irgendwie im Windschatten bleibst. Der ist da, der Windschatten. Da kann sich sehr viel, sehr, sehr schnell sehr viel drehen. Aber du musst halt da sein. Und das bist du, indem du kontinuierlich punktest und indem du die Ausrutscher nach unten vermeidest. Du kannst, jetzt sind wir beim SC Verl wieder, den ich eigentlich seit Wochen ja als den sicheren Aufsteiger propagiere. Die spielen halt Hurra-Fußball und dann verlieren sie plötzlich. Völlig unerwartet. Also die haben auch diese Ausreißer nach unten. Es ist jetzt nicht so, dass die da durchmarschieren. Und ja, wie gesagt, entscheidend ist nicht, dass du immer Hurra-Fußball spielst und deine Gegner an die Wand spielst, sondern dass du konstant dein Niveau hältst. Und dann kommt alles andere irgendwie von selber. Dann brauchst du auch nicht auf die anderen schauen, sondern wenn du dein Ding durchziehst, alles gut.
Dann kommt alles von selber. Wer am kommenden Wochenende nach Giesing kommt, ist Alemannia Aachen. Deswegen gibt's jetzt das hier.
Rüberglut!
Rang 15 für Alemannia Aachen momentan in Liga 3, die sich jetzt aber am vergangenen Wochenende den ersten Sieg nach 6 sieglosen Spielen geholt haben mit einem 3:2 Erfolg bei Hoffenheim 2. Wie gesagt, Rang 15 bisher im Hinspiel, da denken wir gerne dran zurück. Das war zwar zache Geschicht mit zwei späten Toren von David Philipp und Patrick Hopsch, beide Vorlagen übrigens von Kevin Volland, 2:0 in Aachen gewonnen. Das war der zweite Sieg überhaupt bei der Alemannia, der erste in der Liga. Wir wissen, der andere Sieg war im DFB-Pokal anno 2008. Die Bilanz aus Löwensicht gegen die Alemannia damit jetzt 27 Spiele, 7 Siege, 11 Remis, 9 Niederlagen bei 37:40 Toren. Wir haben auch einen anderen Trainer jetzt auf der Bank bei Alemannia Aachen im Vergleich zum Hinspiel. Im Hinspiel war das noch Benedetto Muzzicato. Der ist aber seit dem 6.11. beziehungsweise seit Ende Oktober schon nicht mehr dabei. Seit 6.11. jetzt an der Seitenlinie Mehrsat Selim Bekovic. Den kennt man vor allem noch aus seiner Zeit bei Jahn Regensburg. 8 Ligaspiele also hat er mittlerweile.
Klangvolle Trainernamen in Aachen. Das auf jeden Fall.
Absolut.
Kann man so sagen.
Mehrsat Selim Bekovic hat jetzt 8 Spiele gecoacht, die Alemannia 8 Punkte da geholt in der dritten Liga, 2 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen. Es gab noch kein 0:0 Spiel unter seiner Ägide. Deswegen hat Alemannia Aachen im Winter nachverpflichtet, nämlich unter anderem einen neuen Torwart geholt mit Fotis Pseftis, Grieche, 23 Jahre alt, eine Leihgabe vom FC Lugano und es ist noch nicht mal der einzige Neuzugang. Es ist ein weiterer Grieche noch gekommen, nämlich Petros Bagalianis, 24 Jahre alt, Innenverteidiger, der kam von AE Larisa aus der griechischen ersten Liga und nochmal kurz zu Pseftis, der hat beim 3:2 in Hoffenheim sein Debüt gefeiert über 90 Minuten. Also können wir ehrlicherweise auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann auch in Giesing im Tor stehen wird. Noch ganz kurz auf die Personalien. 4 Ausfälle wird es auf Seiten der Alemannia geben gegen 60. Joel da Silva Chiala, der ist gelb gesperrt. Sascha Strujic, der hat Adduktorenbeschwerden. Fabio Torsiello, der hat eine Knie-OP. Und bei Jeremias Lorch, der hat eine nicht näher definierte Verletzung. Diese 4 Spieler fallen gegen 60 aus. Was für ein Spiel wir erwarten? Ich sag mal, Alemannia Aachen hat jetzt ein bisschen Rückenwind nach diesem Befreiungsschlag in Hoffenheim und zu unterschätzen sind die definitiv nicht. Es wird auch ein bisschen drauf ankommen, welche Elf 60 aufbieten kann. Ob es eben Rückkehrer gibt, kannst du dadurch vielleicht ein bisschen mehr agieren als reagieren? Noch viele Fragezeichen zum Aufzeichnungszeitpunkt. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt das attraktivste Spiel. Alemannia Aachen wird jetzt auch nicht unbedingt auf Teufel komm raus, da direkt wie die Feuerwehr rausmarschieren.
Ja.
Ich glaube, es könnte ein vorsichtiges Abtasten sein. Sollte 60 die Sicherheit beibehalten können, traue ich ihnen aber schon zu, da das Heft des Handelns relativ schnell in die Hand zu nehmen. Aber ja, ich glaube, ein Leckerbissen wird es nicht. Aber das ist, wie es Anja vorhin schon gesagt hat, das ist momentan auch nicht die, die Marschrichtung, sondern du musst diese Spiele jetzt endgültig, vor allem in dieser Phase, kämpferisch ziehen. Über die Moral kommen. Und die scheint bei 60 wirklich intakt zu sein.
Ja. Wobei du gegen Aachen natürlich schon mehr das Spiel machen musst, als jetzt gegen Essen und Osnabrück. Also die Ausgangssituation ist schon eine andere. Ich bin allerdings schon optimistisch, weil ich glaube, dass auch dieses 3:2 in Hoffenheim da von Aachen, ich weiß nicht, wie viel es am Ende auch Aussagekraft hat. Ich glaube, dass Hoffenheim so ein bisschen auseinanderfällt. Die haben 4:0 gegen Havelse verloren am Spieltag davor. Die haben ja, ich kann mir diesen Namen nicht merken, dieser endlose Name, den sie abgegeben haben nach Frankfurt, der eigentlich in der Hinrunde alles in Grund und Boden geschossen hat. Wahrscheinlich der beste Spieler der dritten Liga war in der Hinrunde, der ist halt jetzt weg und das merkst du, glaube ich, da schon ziemlich stark, dass die halt ein bisschen geblutet haben in der Winterpause. Deswegen, ja. Auch natürlich jetzt, ich glaube, sechs Spiele davor nicht gewonnen, jetzt diesen Sieg, das kann natürlich auch was freisetzen, aber wenn man ehrlich ist, du musst dieses Spiel gewinnen. Punkt aus.
Ja, sind wir bei dem Thema, du musst jetzt die 2 gewonnenen Punkte gegen Essen und Osnabrück vergolden.
Ja.
Und es geht nur mit 3ern. Und ja. Das Wie ist sowas von wurscht. Und wenn es der Kullerball in der 90. ist, vielleicht ist das sogar das Beste, was dir passieren kann. Aber ja, dass du es halt wirklich ziehst. Ich glaube nicht, dass dir ein 4-0 jetzt gut tun würde, weil dann, wissen wir selber, hebt der Löwe wieder ab. Aber nee, holen 3er, nichts anderes. Und das ist dann auch ein Signal an die Liga, schaut mal, mit uns ist zu rechnen.
Ja, so ein überzeugender Sieg wäre schon gut. Also ich würde so ein 3-0, es hätte schon auch eine Aussagekraft, als wenn du jetzt wieder irgendwie in der letzten Minute dir einen reindrückst. Also am Ende ist es das gleiche Wert, aber diese überzeugenden Siege, wo du sagst in der 80. Minute, naja, jetzt lass uns austrudeln sozusagen, die hat es in dieser Saison halt eigentlich noch nicht gegeben. Es war immer eng, es war auch oft Glück dabei, oder immer Glück ist Können, heißt es immer so schön, aber ich finde schon, dass es mal so ein Statement-Sieg auch braucht und es wäre an der Zeit. Und es wäre, wie du sagst, ein Signal an die Liga, wir sind noch nicht geschlagen und wir sind im Windschatten und wir sind bereit, dann spätestens am letzten Spieltag aus dem Windschatten rauszugehen. Am letzten Anstieg sind wir wieder beim Biathlon, beim Wintersport. Was für eine Klammer. Und dann vorbeizuziehen im Schlusssprint. Also, ja.
Wenn wir auf die ausgerechnet Spieler gucken, ein gewisser Valmir Sulimani ist ja bei Alemannia Aachen unter Vertrag. Andererseits muss man sagen, der hat seit Anfang November wegen Patellasehnenprobleme gefehlt. War nochmal kurz im Kader. Jetzt bei den beiden ersten Spielen in der Rückrunde war er nicht im Kader. Also ich sage mal so, scheint sich jetzt nicht aufzudrängen. Das heißt, ein ausgerechneter Effekt, wie wir es letztes Jahr bei Hannover 2 hatten, als Valmir Sulimani da gespielt hat, den muss es nicht geben.
Nee. Kann man darauf verzichten dieses Jahr. Dieses Jahr gibt es kein ausgerechnet. Ist alles anders.
2006, 26 ist alles anders.
Ja.
Hoffen wir es. Ist dir noch ein weiteres Laster eigentlich eingefallen so am Ende? Ein TV-Laster, also Spezi-Laster wissen wir ja jetzt.
TV-Laster.
Oder ein... Ich meine, ich habe ja, glaube auch mal über mein nerdiges, ich liebe immer noch Eisenbahnen. Also ich kann mich mal wirklich eine halbe Stunde auch auf eine Brücke stellen und das Treiben auf einem Bahngelände beobachten. Irgendwie weiß ich nicht. Das hat irgendwas, ruft nochmal Erinnerungen vor und irgendwie auch so eine gewisse Faszination. Ich lasse heute ordentlich die Hosen runter, ne?
Ja, jetzt sollte aufhören. Sehr privat, ja. Nee, TV-Laster, so grundsätzlich so First Dates oder so, oder das perfekte Dinner, kann man, also finde ich, kann man sich schon anschauen. Ist das ein Laster? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber wenn sonst nichts kommt, schauen wir das schon gerne an. Ansonsten, was ich tatsächlich letztes, ich habe mich letztes Mal dabei erwischt, dass ich mir SpongeBob Schwammkopf angeschaut habe in der Früh. Das kann ich tatsächlich immer schauen. Also das hatte ich in der Schule schon, war meine absolute Lieblingsserie und ich bleib da immer wieder mal hängen, weil ich sie auch immer wieder gut finde, ehrlich gesagt. Also der Humor ist auch nicht, der ist zeitlos.
Ist erwachsener, als man glaubt.
Und der wächst auch mit einem mit, finde ich. Also ich finde die gleichen Dinge jetzt mit 31 lustig, als ich sie mit 11 lustig gefunden habe. Das ist auch eine Qualität, finde ich, einer Serie. Also wenn eine Serie das kann, dann haben die Macher einiges richtig gemacht. Und da bin ich, das würde ich, also ja, da würden mich manche jetzt auslachen. Aber da, wenn SpongeBob Schwammkopf kommt, ich kann es mir immer wieder anschauen.
Da muss man aber auch fairerweise sagen, dass viele Witze auf zwei Ebenen funktionieren, auf der kindlichen, aber tatsächlich auch auf der Erwachsenenebene, weil manche tatsächlich tiefer gehen, als du es als Kind verstehst.
Stimmt.
Deswegen, ja, ich kann es verstehen. Im Erwachsenenalter nochmal altbekannte Kinderserien oder Jugendserien nochmal rauskramen, manchmal ungeahnte Tiefen und Aha-Momente.
Ja.
Und wir hoffen auf einen Aha-Moment bei 60 München gegen Aachen.
Ui.
Der war so schlecht und deswegen machen wir jetzt einen Deckel drauf auf diese Folge mit der Nummer 203. Dann bleibt uns eigentlich wie immer wieder nur zu sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Wobei der Löwe da momentan wirklich sehr viel dafür tut. Und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.